Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 590. Heute mit den Year-End-Awards, die Top 10 Wrestler, Wrestlerinnen, Tag-Teams von AEW im Jahr 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist wieder Team AEW. Der David Cruz von MannTV ist dabei. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und der Markus Grunemann ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Ja, also ihr habt uns ja hier in den vergangenen Wochen mit reichlich AEW-Content versorgt. Erst der Mammut-AEW-Jahresrückblick, dann noch World's End und jetzt eben auch noch die Top 10. Ne, es war ein spannendes Jahr 2023. Wir haben die großen Jahresrückblicke. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Und vor allem, wir haben jetzt auch noch in der kommenden Woche den großen Jahresausblick. Auch da gibt's natürlich dann wieder einiges zu diskutieren, ehe wir dann auch wieder zu WWE wechseln. Also beim Jahresausblick ist WWE natürlich auch wieder mit dabei, aber da sind wir ja bei der WWE auch schon auf der Road to WrestleMania und das wird natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber kommen wir mal hier zum Thema Top 10. Die haben sich ja ein bisschen verschoben hier aufgrund der Planungen eines gewissen Tony Khan, der dann gesagt hat, Mensch, hauen wir doch nochmal kurz vor Silvester nochmal einen schönen Pay-Per-View hier rein und hat dadurch unseren Wochenend-Podcast quasi blockiert. Egal. World's End hat da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen die Top 10 von AEW ein bisschen später dran. Ihr habt abgestimmt, die Männer, die Frauen und auch die Top-Tag-Teams. Und wir haben intern abgestimmt, die Männer und die Frauen. Die Tag-Teams haben wir euch exklusiv überlassen. Und eben gerade, weil bei uns nicht alle AEW oder auch nicht alle WWE immer 100% so regelmäßig verfolgen, haben wir jetzt auch hier wieder ein etwas eingeschränktes Teilnehmerfeld bei unseren Abstimmungen. Da haben nämlich der David, der Markus, der Olaf und der Shaggy für AEW mit abgestimmt. Mella, Kai und Chris haben sich also hier an der Stelle rausgenommen.
Einfach und ich kenne das Ergebnis nicht.
Genau, und das wollte ich auch noch sagen. Genau, und David hat sich hier rausgenommen. Er will gar nichts wissen. Also der ist einmal mit Scheuklappen hier durch die Vorbereitung gelaufen und gesagt, ich will nichts hören, erzählt mir nichts, ich will nicht gespoilert werden. Deswegen erfährt der jetzt die Ergebnisse ganz genau so wie ihr, nämlich in diesem Moment. Genau, wir starten auch mit den Frauen und hier gerade noch mal ganz kurz die Erklärung, wie haben wir denn abgestimmt, wie wird gewertet? Wir haben es eben so gemacht, es durften 10 Stimmen abgegeben werden. Platz 1 bekommt 20 Punkte, Platz 2 18 Punkte, Platz 3 16 Punkte und so weiter und so fort. Sprich, Platz 10 bekommt nur noch 2 Punkte und alle anderen haben einfach Pech gehabt. Und ja, bei euch da draußen, also ihr habt auch fleißig abgestimmt, also da auch sehr eifrig mit dabei. Man hat auch gemerkt, dass also einige
65 mal, bei den Damen 65 Votes haben wir gesammelt von euch.
Genau, bei den Männern wurde mehr abgestimmt. Komplett. Und auch bei den Tag Teams, muss man hier sagen. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen den Stellenwert der AEW Women's Division im Jahr 2023. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier erstmal die Community-Liste durch. Da haben wir auf Platz 10 Athena, auf Platz 9 Jade Cargill, auf Platz 8 Saraya, auf Platz 7 Sky Blue, auf Platz 6 Jamie Hayter, auf Platz 5 Chris Statlander, auf Platz 4 Hikaru Shida, auf Platz 3 Julia Hart, Platz 2 Dr. Britt Baker DMD und auf Platz 1 Tony Storm. So habt ihr
Timeless Tony Storm, bitte.
Mittlerweile ja.
Das ist wichtig. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ne? Aber egal.
Also ist ja fast wie meine Punktevergabe. Minimal anders, aber fast wie meine.
Da gehen wir mal durch, weil also einen großen Unterschied sehe ich schon mal. Nämlich bei uns, bei den Frauen, da hat erstmal Shaggy nämlich eine reingehauen. Auf Platz 10 ist Layla Gray gelandet und er hat nur Stimmen von Shaggy bekommen. Naja.
Das ist eigentlich Platz 9, sie ist nämlich punktegleich mit Chris Statlander.
Genau.
Also im Sinne der olympischen Wertung haben wir bei Punktegleichheit natürlich die Plätze ident vergeben.
Genau.
Aber sozusagen 10 Namen in den Top 10. Einmal haben wir Punktegleichheit auf Platz 9 gleich.
Nee, wir haben zweimal sogar, ne? Das hast du ja gar nicht eingerechnet, sehe ich gerade. Wir haben nämlich auch auf Platz 5, haben wir nicht Jamie Hayter und Saraya sind mit 38 Punkten auch auf Platz.
Ja, wobei das habe ich so gerechnet, dass du mit weniger, also quasi wenn du mit weniger Stimmen und höherer Platzierung auf die gleiche Punktezahl kommst, habe ich das besser gewertet, als wenn du mehr Stimmen gebraucht hast, um auf diese Punkte zu kommen. Drum gibt's hier zwar die Punktegleichheit, aber trotzdem noch einen Unterschied im Ranking. Ja, gut,
besseres Torverhältnis halt. Also genau. Auf Platz 9 gemeinsam Chris Statlander und Layla Gray. Auf Platz 8 Willow Nightingale, auf Platz 7 Jade Cargill, Platz 6 Saraya, Platz 5 Jamie Hayter, Platz 4 Hikaru Shida, Platz 3 Sky Blue, Platz 2 Julia Hart und Platz 1 Tony Storm, egal ob Timeless oder nicht.
Ja, größter Unterschied Britt Baker, ne?
Jo, lass mal gerade von hinten durchgehen. Vielleicht fangen wir erstmal bei Platz 10 an hier. Wir haben da Athena und auf der anderen Seite haben wir Chris Deadline und Layla Gray. Layla Gray lasse ich jetzt einfach mal raus, weil da hat, glaube ich, Shaggy einfach mal wieder sein Shaggy-Tum walten lassen und hat sich gesagt, die mag ich halt, ne? Auch mit diesem Tourismus.
Ist mein Typ.
Genau. Aber was ich auffällig finde, bei uns ist die gute Athena zum Beispiel gar nicht mit dabei. Die ist dann auf Platz 12. Und bei der Community ist Athena dann immerhin noch in die Platzierung der Top 10 reingerutscht. Markus, die hat ja wirklich auch bei Ring of Honor groß abgeliefert, muss man sagen, in der Storyline mit Billy Starks. Aber bei AEW dann doch eher weniger, oder?
Ja, also ich habe zum Beispiel bei meiner Abstimmung auch wirklich zwischen Ring of Honor und AEW getrennt. Und Athena war halt bei AEW wenig präsent, eher in der ersten Jahreshälfte, hat da auch nicht wahnsinnig erfolgreich abgeliefert. Bei Ring of Honor natürlich komplett anders. Also wenn ich hier die Ring of Honor Frauen bewertet hätte, wäre Athena bei mir ganz klar auf Platz 1 gewesen. Ja. Aber bei AEW, genauso wie Billy Starks, die fand ich, hat eine gute Entwicklung durchgemacht, aber die war halt bei AEW zum Beispiel komplett gar nicht präsent. Also die habe ich komplett aus meinem Voting rausgelassen.
Ging mir genauso. Ich habe auch wirklich da überlegt, weil Athena einfach bei Ring of Honor ja wirklich ihre komplette neue Persönlichkeit entwickelt hat und diese Story mit Billy Starks die beste Damengeschichte AEW Ring of Honor übergreifend gewesen wäre, aber fand eben nur bei Ring of Honor statt. Das war eben das Problem. Und deswegen habe ich die halt eben auch ausgeklammert und habe Athena so ja ein paar Gnadenpunkte quasi hier mitgegeben, aber dann eben auch nicht. Also von daher ist es halt so. David hat die, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Doch. Ich habe dir auch
Punkte gegeben. Du hast dir auch Punkte gegeben. Stimmt, super.
Ja, einfach aus dem Grunde wenig Punkte, weil halt Ring of Honor, aber ich finde, sie hat halt Punkte verdient im Gegensatz zu anderen Damen, weil sie halt abgeliefert hat, weil sie überzeugt hat. Sie war auch ab und an mal bei Rampage mal zu sehen. Nicht viel, aber oft genug, dass ich sage, okay, komm, das geht schon. Also ich finde einfach, sie hätte es verdient. Also wenn sie jetzt zum Beispiel nur bei Dynamite und Collision in derselben Art aufgetreten wäre, hätte sie auch viel mehr Punkte bekommen.
Auf jeden Fall, bin ich komplett
und bei. Und keine Punkte finde ich halt einfach, nee, da gibt es andere Kandidaten. Schön großer Lady Gray.
Genau, das ist richtig. Machen wir mal den nächsten Sprung hier und da schaue ich mal zuerst auf unsere Rangliste. Also haben wir nämlich Chris Deadlander und Chris Deadlander hat die Community auf die 5 gewählt. Ist das viel Sympathie, David, oder, weil letztlich, klar, TNT, Quatsch, TBS-Champion natürlich gewesen, Jade Cargill entthront, aber so die ganz großen Fäden und Geschichten hat sie nicht gehabt, dafür war sie auch lange Zeit verletzt. Wie siehst du das?
Ich glaube, es hängt eher davon ab, also ich glaube nicht, dass die Wertungen falsch sind, sondern einfach, wie du die Punkte vergibst, mit welcher Motivation. Bei mir war zum Beispiel die Motivation eher, wie sehr hat jemand das Produkt geprägt oder sich verbessert oder war halt im Rampenlicht oder hat abgeliefert? Bei Chris Deadlander ist einfach das Problem, die Matches halt alle gut, die hat Matches gehabt, nur halt für mich hat sie den Titel kein bisschen geprägt. Sie hatte keine einzige Storyline, an die ich mich erinnern kann, wo ich sage, ja, da war eine Storyline. Der Charakter ist halt langweilig und mir reicht es halt nicht, wenn jemand nur immer wieder mal da ist, ein Match abliefert und eine heiß gestrickte Kontrahentin oder Fehde hat, das ist mir einfach zu wenig. Ja,
aber der Markus war nämlich derjenige, der hier als einziger aus der Headlock-Truppe Chris Deadlander bewertet hat.
Genau, und sogar bei mir war sie auf Platz 3. Ich habe mir einfach so das ganze Jahr Revue passieren lassen und habe gedacht, naja, von der Präsenz her als Titelträgerin und vom Push her habe ich sie da doch bei mir relativ weit oben gesehen und von den Hörern her, also es haben doch von 65 Leuten, 53 hatten hier auch Chris Deadlander mit am Zettel, 3 davon in der Top 1, dann nochmal 5x2, 5x3. Also die wurde schon durchaus deswegen auch die relativ hohe oder die Platzierung im Mittelfeld hier auf Platz 5, haben die Hörer wohl ähnlich gesehen, aber ich bin natürlich bei euch, also die ganz große Storyline war jetzt nicht da, es war halt dieser Überraschungsmoment, es war halt das Entthronen von Jade Cargill, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht
mal aus... Kurze Frage, Markus. Gab es denn eine kleine Storyline? Die gab es auch nicht.
Naja, es gab diese Story mal hier mit Jade Cargill zu entthronen, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal irgendwie aus der Not heraus, sondern da dachte man ja auch, Jade Cargill wird man hier auch längerfristiger noch bei AEW auch wieder unter Vertrag nehmen. Und ich glaube, da wäre halt schon auch vielleicht auch eine längere Storyline mit Jade Cargill geplant gewesen. Das habe ich so ein bisschen mit einfließen lassen bei mir auch.
Ja, passt schon, glaube ich. Also Platz 5 finde ich persönlich ein bisschen hoch, aber ist schon okay. Also da geht wahrscheinlich auch viel Sympathie, glaube ich, einfach mit rein. Weil Chris Deadlander ja gerade mit ihrem Alien-Charakter, ich glaube, das haben auch viele noch im Kopf. Und die ist halt einfach super sympathisch. Ne? Und deswegen, glaube ich, mögen die einfach viele. Gehen wir mal weiter in unserer Rangliste. Da haben wir Willow Nightingale auf der 8. Auch davon sehr vielen, also von uns allen Stimmen bekommen. Meisten Stimmen von Markus, der sie auf die 5 gewählt hat. Aber bei der Community ist Willow nur auf Platz 12 gelandet. Ha! Markus.
Kann ich verstehen.
Ah, David, du zuerst, okay.
Nee, ich kann das, er ist Markus, aber ich kann es verstehen.
Markus, liegt ja, also es zu viel Ring of Honor und zu viel woanders?
Naja, ich habe mir gedacht, sie hat zumindest den Own Hard Cup gewonnen. Das habe ich ein bisschen angerechnet. Sie hat natürlich, da war ich vielleicht nicht ganz konsistent, also ich hatte sehr stark auch diesen Ring of Honor Main Event gegen Athena im Kopf. Das war eigentlich aus meiner Sicht ihr bestes Match des Jahres. Und die ist halt wirklich over, also auch wenn man, sag mal, die ist mehr over als ihr Push. Also ich finde es auch schade, dass man nach dem Hard Cup nicht mehr mit ihr gemacht hat. Man hat sie ein bisschen auch jetzt so in diese Sky Blue Julia Hart Storyline mit integriert. Also ich habe die durchaus mit Potenzial gesehen, deswegen bei mir auch im Mittelfeld. Aber bei den Hörern und Hörern eben gar nicht. Also keine Erstplatzierung, keine Zweitplatzierung. Zweimal ist sie auf Platz 3 gelandet. In etwa der Hälfte der Votings, also 32 von 65, war sie mit berücksichtigt. Das heißt, bei euch offenbar nicht ganz so hoch im Kurs gewesen auch.
Ja, ich kann das verstehen, weil eine große Storyline bei AEW hatte sie halt jetzt nicht wirklich. Turnier ist für mich keine Storyline.
Oh, die war mit in der Outcast-Geschichte war sie mit drin.
Ja, ich wollte gerade sagen, was sie halt hatte, war halt eine Nebenrolle. Und sie hat halt von mir Punkte bekommen, einfach aus dem Grunde, weil sie halt zum einen über das Jahr hinweg halt präsent war im Produkt. Und sie hat halt durch diese Nebenrolle zumindest, dass du halt ein bisschen Character-Work hattest, dass du halt wusstest, okay, sie ist halt mit denen im Bunde, sie hält zu denjenigen. Sie ist gefrustet, wenn halt jemand turnt gegen sie, weil ist halt eine Freundschaft da. Ich verstehe zumindest ein bisschen die Zusammenhänge, was wo da ist. Sie hat halt einen üblen Botch abgeliefert mit NRJ, war das, glaube ich. Dafür gab es von mir auch erstmal Punkte. Nein, ich finde, Willow, wenn sie eine vernünftige Storyline kriegt und halt, das wird nächstes Jahr der Fall sein, wird sie mehr Punkte kriegen. Aber was sie halt jetzt schon geschafft hat, und das muss man einfach auch anerkennen, deswegen gibt es für mich auch Punkte, sie hat in der wenigen Zeit, die sie halt hat, nur durch Matches, durch Nebenrollen, es schon geschafft, mit der Crowd zu connecten. Hier ist nicht gigantisch, aber sie hat schon angefangen zu connecten.
Das stimmt.
Und das haben auch nicht viele in der Division.
Ja. Das ist ja auch das, was, glaube ich, Markus so ein bisschen durch die Blume gemeint hat. Ne? Also sie ist ja schon, die funktioniert ja einfach schon. Die hat einen Charakter, die hat ein Gimmick, die kriegt einen Pop, wenn sie reinkommt. Alles, was fehlt, ist halt eigentlich noch die große Story und dieser Moment, wo sie dann eben ausbricht. Hat man versucht, es gab kleinere Fäden, aber jetzt nicht so, dass sie da dominant dargestellt worden wäre. Nächster Platzierung hier bei uns ist Jade Cargill und da sind wir sehr ähnlich. Also bei uns ist Jade Cargill auf der 7 gelandet, bei der Community auf Platz 9. Kann ich mit beiden leben, muss ich ganz ehrlich sagen, oder David, wie siehst du das? Wie siehst du personal Jade Cargill?
Ja, total. Bei Jade Cargill war halt, Anfang des Jahres hatte sie eine Storyline, muss man halt sagen, die war da. Die hat auch funktioniert. Sie hat das Star-Appeal gehabt. Sie hat den Titel geprägt. Also von daher auf jeden Fall Punkte. Bei mir hat sie auch extra Punkte gesammelt dafür, dass sie halt, obwohl sie halt zur WWE ging, sie hätte sagen können, ich trete jetzt nicht mehr auf. Stattdessen kommt sie noch einmal zurück für diesen einen Abend und geht halt sehr professionell damit um, geht im Guten davon. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage mehr. Und für mich gibt es dadurch halt einfach diesen nochmal ein bisschen extra Punkt dazu. Aber sie ist halt für mich eine der prägenden Frauen gewesen, gerade halt in der ersten Jahreshälfte. Heißt es nicht die beste Wrestlerin, aber halt prägend und Star-Appeal und jemand, der auch Tickets verkauft und daher alles okay, also egal ob auf 7 oder auf 9, sie ist in den Top 10, nicht oben, aber sie ist da, passt alles.
So, jetzt können wir ja mal hier so ein bisschen den Streit vom Zaun brechen. David, du hast die auf 4 gewählt, Markus, du nur auf 10.
Ja, weil ich mir natürlich gedacht habe, die war eigentlich nur das erste halbe Jahr überhaupt da. dann war sie weg, dann kam sie im September nochmal für dieses eine Match zurück und dann ging sie zur, oder hat zumindest mal bei WWE unterschrieben. Und im ersten halben Jahr, muss ich sagen, also sie hatte natürlich den Look, das Star-Appeal, das Auftreten, aber es waren die Matches jetzt natürlich nicht qualitativ wahnsinnig gut. Es war auch diese Storyline mit Taya Valkyrie, wer jetzt diesen Finisher machen darf. Ja, die war nett, aber da waren auch die Matches nicht wahnsinnig toll. Also für mich, ich habe sie gerade noch in die Top 10 untergebracht, aber auch dadurch, dass sie eigentlich nur in der ersten Jahreshälfte überhaupt eine Rolle gespielt hat, habe ich ihr da keine größere Rolle auch zugestanden.
Ja, bei mir ist es genau der Grund gewesen, dass sie halt in der ersten Jahreshälfte eine große Rolle gespielt hat, also zumindest eine prägnante Rolle, vor allem bei Rampage, aber es war halt einfach eine prägnante Rolle. Und das Problem war nämlich, normalerweise, von der Logik her würde ich dann sagen, okay, du bist eigentlich nur ein halbes Jahr richtig präsent, dann kommst du nicht weit oben, aber die Frauendivision hat halt in der zweiten Jahreshälfte einfach nur 3, maximal 4 Charaktere, die irgendwie geprägt haben. Ja. Und das war halt ihr Glück. Deswegen hat sie bei mir halt diese Punkte bekommen.
Ja, ich denke aber, die Platzierung und auch die Punkte, die sie insgesamt bekommen hat, das ist schon in Ordnung. Eine andere Frau, die auch Titelträgerin in diesem Jahr, beziehungsweise im vergangenen Jahr gewesen ist, 2023, ist natürlich Saraya. Auch die haben wir eigentlich relativ identisch gevotet. Also bei den Hörerinnen und Hörern auf Platz 8, bei uns auf Platz 6. Ich glaube, dass hier auch damit reinspielt, wie stark man den Champion Titel, wie man stark mal den Run quasi hier beurteilt. Also sie war bei den Hörern teilweise sogar auf Platz 2 oder 3, auch das einige Male zumindest, 2, 3 Mal. Bei uns eher so im Mittelfeld gelandet, immer so zwischen 5 und 7. Bin ich aber ehrlich, Saraya hat ein solides Jahr hingelegt, hat natürlich den großen All-In-Moment bekommen, der sei ihr auch gegönnt, aber der Titel-Run war natürlich jetzt nicht so gewaltig und deswegen finde ich, egal ob 6 oder 9, da kann ich gut mit leben, Markus, oder?
Ja, absolut. Also es war bei mir auch so, es war eben der Titelrun, es war eben dieser wirklich große Moment in Wembley, der da ein bisschen ausschlaggebend war. Es war natürlich generell schön, sie wieder zu sehen, dass sie auch wieder hier da ist, dass sie auch, sie war ja von der Outcast-Storyline, kann man jetzt halten, was man will, aber sie war zumindest den Großteil des Jahres über auch wirklich präsent in den Storylines bei den Frauen und deswegen auch die Platzierung. Also ich hatte sie, genauso wie wir eigentlich im Mittelfeld, ich hatte sie auch auf der 6 zum Beispiel.
Ja. Sehe ich sehr ähnlich. Darf ich nur was zu Saraya sagen? Du hast sie auf 7.
Ja, bei mir einfach nur die Präsenz, weil der Titel-Run war nix. Die Story um sie herum leider halt auch nicht, aber sie hatte halt TV-Time, muss man einfach sagen. Deswegen war sie halt eine prägende Figur, aber Potenzial noch nicht beim Ansatz ausgeschöpft.
Ja. Jemand anders, der oder die vielmehr hier enormes Potenzial gehabt hat, was aber natürlich durch eine Verletzung hier sehr abgeschnitten wurde, ist Jamie Hayter. Und die war bei uns auf der 5, bei der Community auf 6, also da sind wir fast gleich auf. Ich bin ehrlich, die hätte ich gerne viel, viel höher bewertet, wenn sie nicht so lange verletzt gewesen wäre, oder David? Weil die war ja wirklich auch jemand, da haben wir ja drauf gewartet, die sollte ja eigentlich diesen großen Moment in Wembley bekommen, wir haben so drauf gehofft, aber letztlich hat die Verletzung hier wirklich das Momentum abgeschnitten.
Ja, also das mit der Verletzung, das war der Hauptgrund. Ein zweiter Grund war für mich aber auch, dass ich sie halt nicht in den Top 3 gewotet habe, dass sie als Champion nicht als Champion rüberkam, dass sie halt trotzdem als Champion oft Beiwerk war oder halt Nebenfigur und nicht halt so im Fokus war. Also im Ring lieferte sie immer ab vor der Verletzung. Sie hat auch das Star-Appeal, sie connectet mit der Crowd, aber die Verletzung ist halt richtig, richtig böse. Es ist eine lange Zeit und zusätzlich war sie halt nicht so als Champion im Fokus. Das fehlte mir auch.
Ja, weil es über ein halbes Jahr verletzt auch. Ne? Er hat ihr letztes Match bei Double or Nothing bestritten gegen Toni Storm, da den Titel und verloren.
Und da auch nur, glaube ich, in 3 Minuten, weil eben da die Schulter schon sehr, sehr litid war.
Ja, genau. Deswegen kann man sich fast fragen, Markus, ob das hier fast ein bisschen zu hoch wäre dafür, dass sie nur so kurz da gewesen ist.
Ja, also sie hatte ja schon eine große Rolle. Ist halt schade, also man weiß auch jetzt noch nicht, wann sie, es gibt ja noch keine Andeutungen, dass sie bald wieder zurückkommt. Also diese Schulterverletzung dürfte doch gröber sein als gedacht, aber sie hatte zumindest das Potenzial zum Star. Also ich hatte sie auch nur auf der 8, also deswegen, weil sie eben dann doch längere Zeit ausgefallen ist. Aber ich glaube, wenn die fit gewesen wäre und da gewesen wäre, dann wäre sie sicher deutlich höher.
Jo, und jetzt kommen wir da mal Richtung Top 4 und die kann man tatsächlich ganz gut hier in einem Rutsch abfrühstücken, finde ich. So ähnlich hatten wir es auch schon bei den Männern von WWE. Also wir haben bei uns, beim Team, als auch bei euch Hikaru Shida auf der 4, Julia Hart bei euch auf der 3, bei uns auf der 2. Und jetzt haben wir einen großen Unterschied. Ihr habt nämlich, also die Community hat Dr. Britt Baker DMD auf die 2 gewählt, wir haben Sky Blue auf der 3 und wir haben alle Toni Storm auf der 1. Also der große... Die große Unbekannte hier ist Britt Baker.
Nein, wir haben nicht alle. Achso, doch. Entschuldigung. Nee, meiner.
Okay. Also die große Unbekannte ist hier Britt Baker auf der 2 bei der Community und bei uns Sky Blue auf der 3. Sky Blue findet bei euch gar nicht statt. Nee, stimmt gar nicht. War bei euch auf 7. Also da ein großer Unterschied. Britt Baker findet bei uns erst auf 11 statt. Also mal ganz kurz diese Geschichte. Also Hikaru Shida auf 4, glaube ich, kann man gut mitleben. Aber David, wie erklärst du hier diese Diskrepanz von Britt Baker 2 gegen 11 und Julia Hart 3 gegen 7. Quatsch, Sky Blue 3 gegen 7, so.
Wunschdenken gegen Realität. Britt Baker hat halt ein hohes Standing. Und sie hat auch bei mir ein riesen hohes Standing. Aber wenn man halt mal einfach objektiv mal schaut, was hat sie halt in diesem Jahr abgeliefert, in welchen Fäden war sie halt drin, was hat sie geprägt, da war halt leider gar nichts. Und sie hat auch selber zuletzt ja auf Twitter rausgehauen, dass sie halt gar keine Zeit mehr on TV momentan hat. Das stimmt, sie hat halt einfach gar keine Zeit on TV. Und wenn sie halt mal eine Rolle gespielt hat, war das halt immer in so einem Multi-Women-Match oder Multi-Women-Fehde. Und da war halt keine einzige Sache, die sie halt so raus hat stechen lassen wie normalerweise. Also man, sonst die Jahre davor hätte ich immer Britt Baker ganz weit oben in dem Bereich angesiedelt. Aber dieses Jahr war sie einfach nicht da. Und ich erkläre es mir dahingehend, dass sie halt noch dieses Standing hat. Und wenn man halt sagt, ja, wer ist hier der größte Star in der Frauendivision, ja, da gehört sie halt mit nach oben. Aber effektiv von dem, was abgeliefert wurde, gehört sie da halt nicht rein.
Sehe ich genauso. Ich hab dir auch nur so Gnadenpunkte gegeben. Also bei mir war es auf 9, so ist dann da. Ne, die war halt da, gerade in der ersten Jahreshälfte war sie durchaus zugegen. Zweite Jahreshälfte gar keine Rolle mehr gespielt, auch bei Markus auf 9, bei David auf 9. Also da sind wir uns sogar mal einig. Aber Markus, was hier auffällt, eigentlich haben wir alle, sowohl Julia Hart als auch Sky Blue, für ihren Aufstieg sehr stark honoriert. Also alle im Sinne von hier die Headlock-Crew, bei euch ist ja Sky Blue ein bisschen hinten übergefallen. Vielleicht kam da der Push ein bisschen zu spät.
Ja, also Sky Blue, ich hatte sie auf der 4, Olaf hatte sie auf der 4, David sogar auf der 3. Ja, ich glaube, wir honorieren das tatsächlich, dass sich die halt sehr stark weiterentwickelt hat, gerade mit dieser Storyline. Also ich habe mir ja schon gedacht, als sie damals bei AEW davon erzählt hat, dass sie als Teenager oder als Kind quasi mal in der Kirche ein anderes Mädchen angezündet hat, habe ich gedacht, eigentlich müsste die zum House of Black kommen. Und ja, offenbar geht es jetzt in diese Richtung sehr stark. Und ja, also ich finde, die hat sich im Ring durchaus verbessert und auch in den Storylines und in der Art und Weise, wie sie auftritt, wie sie sich gibt. Also ich sehe da tatsächlich eine starke Entwicklung, ähnlich natürlich wie auch bei Julia Hart, die wir ja auch
wobei die beiden würde ich noch
sehr hoch hatten.
Die würde ich echt trennen. Also erstmal bei Sky Blue ist es bei mir nicht nur die Verbesserung, die siehst du. Sie hat im Laufe des Jahres immer mehr Charakter entwickelt. Sie hat mittlerweile einen unfassbar guten Entrance-Song im Übrigen. Sie hat eine interessante Storyline, die sehr lange geht, aber sie hatte auch in der ersten Jahreshälfte stets, war sie präsent, hat Matches gehabt, hat mit der Crowd connected, hat auch Storylines gehabt, dahingehend, dass es halt keine richtige Fehde war, aber halt, du konntest mit ihrem Charakter was anstellen, dass sie halt, ja, sich so wehrt, dass sie sehr bissig war und dieser Biss wurde halt quasi immer mehr, aber diese Connection zur Crowd, die war von Anfang an des Jahres auch schon da und sie ist ein bisschen das Workhorse für mich und ist im Ring sehr stark gewesen, hat vor allen Dingen jetzt auch noch beim Pay-Per-View auch noch einen Triple Threat gehabt, was fantastisch war. Und deswegen finde ich, ist es halt zum einen die Honorierung der Entwicklung, dass es halt auch noch ein interessanter Charakter ist. Also sie ist eine interessante Wrestlerin, die ich gerne gucke. Auch schon vor dem Gimmickwechsel war das halt eine Wrestlerin, mit der zum Beispiel auch Sarah was anfangen konnte. Und die sehr jung ist und trotzdem abliefert. Und sie hat das Produkt AEW geprägt. Anfangs vor allen Dingen durch Anwesenheit, dann immer mehr durch Storyline und dann durch Star Appeal.
So, und jetzt kommen wir dann mal zu Julia Hart, weil die haben wir
ja. Ja, das ist nämlich anders.
Ja, die haben wir aber alle ganz, ganz weit oben. Also sogar Shaggy hat die ganz weit oben. Ja, also wir haben Shaggy, Markus und ich hatten die gute Julia Hart hier auf 2, David sogar auf 1. ich bin bei Julia.
Nicht nur ich glaube die Hörer auch, ne?
Die Hörer hatten die auch häufig auf der Eins. Also knappes Drittel der Abstimmenden hatten hier Julia Hart auch auf Platz 1 und ansonsten eben auch sehr hoch platziert. Ja, aber da muss man sagen, auch da die Entwicklung ist natürlich da. Character Development innerhalb des House of Black hat gepasst. Der Entrance ist, glaube ich, da auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, David, du hast gerade auch schon bei Sky Blue angesprochen, Entrance Team, aber bei Julia Hart, glaube ich, kommt das nochmal stärker mit dabei, oder?
Ja, total. Auch so Kleinigkeiten. Also diese Entwicklung, bei Sky Blue war die Entwicklung so, ging richtig rasant in der zweiten Hälfte los. Bei Julia Hart fand ich das ganze Jahr über eine Entwicklung. Also das war halt wirklich House of Black, dass sie auch immer mehr Sprachrohr war, als auch abseits des Ringgeschehens, also außerhalb, hat die sehr stark in den Charakter gewirkt, immer mehr mit der Crowd connected. Den Entrance hat die ja auch immer mehr forciert, sei es halt, irgendwann kam der Hut mit den Blinke-Dingern dazu. Ihr Entrance-Song ist sehr cool, dass sie den mitsingt, wie sie sich darstellt, dieses Star-Appeal, die ist ja unfassbar jung noch. Und man muss ja bedenken, sie fing ja als Cheerleaderin an, die halt gar keinen interessiert hat. Und die Entwicklung bei ihr finde ich halt dahingehend so beeindruckend, weil die langsam war, aber konstant über 12 Monate. Und auch im Ring, man muss ja auch sagen, abseits von den Fäden, sie hat eine Streak hingelegt. Sie hat halt wirklich über ganz lange Zeit richtig, richtig oft abgeliefert, war im Ring, hat gute Matches gehabt, wurde im Ring auch immer besser. Und die ist gerade dabei, richtig, richtig groß zu werden. Dieser Titelgewinn war hochverdient und deswegen bei mir auch auf Platz 1, weil bei ihr das halt über dieses ganze Jahr überging, dass sie halt bei mir connected hat, dass ich interessiert war, invested war. Und ich kann verstehen, dass bei Hörern auch viele da halt die Nummer 1 sagten. Nicht nur wegen der Entwicklung, sondern einfach, ja, die ist interessant.
Bin ich komplett dabei. Markus, stimmst du all dem zu?
Ja, absolut. Also vor allem dem Entrance-Song, das hat mich öfter mal im Jahr heuer als Ohrwurm begleitet in den Tag. Und nein, also die hat sich wirklich massiv gesteigert, der tut sicher auch gut, also er bekommt sicher auch natürlich von den House of Black Kollegen Backstage vernünftigen Input, also gerade von Tommy beziehungsweise von Malakai kann ich mir das vorstellen. Und ja, das merkt man halt, dass die auch wirklich, dass die auch angekommen ist, dass die das auch will und dass sie langsam, glaube ich, auch diese ganzen Tipps und diese ganzen Inputs, die sie so bekommen, habe ich das Gefühl, die kann sie auch langsam ein bisschen in die Praxis umsetzen und das merkt man halt auch.
Ja. Ganz, ganz klare Entwicklung da und wie David auch schon richtig gesagt hast, ne, also da sieht man, da passiert einiges im Ring, also auch was den Charakter angeht. Das passt schon. Auch eine andere Frau, die sich stark entwickelt hat, aber vor allem das ganze Jahr über in der AEW Women's Division stark im Fokus stand, ist Toni Storm, erst als Teil der Outcast, dann eben Charakterwandel hin zu Timeless Toni Storm, mehrfache Titelträgerin hier gewesen, Jamie Hayter besiegt, dann durch Hikaru Shida entthront worden, dann hinterher wieder einen Titel zurückgeholt. Also an Toni Storm führte kein Weg hier vorbei in diesem Jahr, Markus, oder? Also das war für mich auch eine sehr klare Nummer 1.
Ganz genau, ja. Nein, also die, vor allem mit dem Timeless-Charakter jetzt zum Jahresende hin, aber der ansonsten auch natürlich entsprechend immer abgeliefert. Und das ist jetzt wahrscheinlich eins der besten und innovativsten Gimmicks, also gerade wenn man sich so ein bisschen mit den alten Hollywood-Diven der 20er, 30er, 40er Jahren auch beschäftigt. Also das merkt man halt, dass sie da halt sehr, sehr stark, ja, das auch tut und versucht da sehr viel auch zu übernehmen davon.
Ja, jetzt können wir ja auch hier mal wieder fies sein. Also Markus, ich und auch der Shaggy, wir haben Toni Storm allesamt auf 1 gewählt, der David aber nur auf die 2. Dafür Julia Hart auf die 1.
Weil Julia Hart halt prägender fand. Toni Storm, das war bei mir jetzt nicht so eine eindeutige 1, sondern dieses ganz kleine so i-Tüpfelchen, weil Toni Storm fand ich, ja, sie war halt ganz klar im Titelgeschehen Anfang der Jahreshälfte, aber mit Outcast, das hat ihr nicht gut getan. Das war einfach für mich ein Dämpfer. Im Ring liefert sie generell fast immer ab, über jeden Zweifel erhaben. Das Timeless-Gimmick, das ist auch, da muss man eigentlich richtig den Hut vorziehen, weil das halt ein Gimmick ist, was eigentlich nicht funktionieren kann, aber der Konsequenz, mit der sie das halt gemacht hat, es halt dann doch funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz war es halt bei ihr nicht so, dass ich sage, die letzten Eindrücke überdecken das komplette Jahr. Weil einfach dafür war bei mir die Zeit mit Outcast einfach, da war sie für mich nicht interessant genug. Also war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ah, jetzt kommt Toni Storm, sondern ja, da ist er halt da, aber da fehlte mir halt einfach zu viel. Und das war, ein Jahr besteht nicht nur aus der zweiten Jahreshälfte, sondern auch aus der ersten, deswegen bei mir ganz knapp auf der 2.
Okidoki, dann sind wir an der Stelle mit den Damen durch und machen weiter mit den Stables beziehungsweise Tag Teams, die haben wir beide in einen Pot geworfen. Da lese ich auch erst einmal das Ranking vor. Da habt ihr nur die Community abgestimmt, wir nicht. Das war euer Exklusivdeal sozusagen. Auf Platz 10 die Lucha Bros, dann auf Platz 9 der Bullet Club Gold, Platz 8 die Young Bucks, Platz 7 die Elite, auf Platz 6 Darby Allin und Sting, Platz 5 The Acclaimed, Platz 4 House of Black, Platz 3 FTR, Platz 2 der Blackpool Combat Club und Platz 1 Better Than You Baby, also MJF und Adam Cole. Fangen wieder hinten an. Ich mache das mal so ein Häppchenweise, würde ich mal sagen. Da muss man jetzt nicht jedes einzelne Team hier besprechen. David, Lucha Bros, Bullet Club Gold und die Young Bucks. Wir haben mit den Young Bucks und den Lucha Bros hier zwei Tag Teams, die absolut zur Weltklasse gehören, auch AEW über Jahre geprägt haben. Hier nur im hinteren Feld, unterbrochen durch den Bullet Club Gold, der ja noch relativ frisch dabei ist. Jay White, Juice Robinson hier namentlich. Wie siehst du die hinteren Platzierungen hier?
Eigentlich nachvollziehbar. Bei den Young Bucks muss man halt dazu sagen, das ist halt echt schwer dieses Jahr, weil sie halt teilweise Young Bucks waren und teilweise bei der Elite drin waren. Das hat sich halt sehr vermischt. Ich finde Bullet Club Gold Platzierung mit 9 eigentlich voll okay, weil da waren fantastische Matches dabei, aber irgendwie klickte es noch nicht so, dass ich sage, ah, das ist richtig prägnant. Ja, die Lucha Bros auf die 10 finde ich absolut angemessen, weil das ist so für mich dieses Jahr das Team gewesen. Wenn du ein gutes Match haben willst, wirf es rein. Die kannst du überall in jeder Weekly reinballern, aber eine große Storyline, eine große Fehde war halt nicht da. Und so super sie sind, von den Skills her würde ich sie viel höher einschätzen, aber wie sehr haben sie das Jahr geprägt, da passt Platz 10. Also die letzten 3 Plätze finde ich absolut okay.
Ja, ich kann da auch sehr gut mit leben. Ich hätte fast die Lucha Bros ein bisschen höher gestellt, also zum Beispiel über den Bullet Club Gold, aber das macht jetzt hier auch wirklich nicht den Kohl fett, wie man so schön sagt. Oder Markus, also auch, dass wir hier die Young Bucks quasi doppelt vertreten haben, auf Platz 7 ist ja die Elite, ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne?
Genau, bei den Young Bucks eigentlich, wenn man sich die Matchqualität anschaut von allen Tag Teams, also sowohl jetzt natürlich als Tag Team als auch in den Six-Mans mit Kenny und auch mit Adam Page, mit Abstand die beste Matchqualität abgeliefert hatten. Also ich hätte die wahrscheinlich tatsächlich als Team selber auf zumindest Platz 2 wahrscheinlich gewählt heuer. Aber ich bin halt auch sehr fokussiert darauf, wie gut mich jemand auch im Ring unterhalten kann.
Gehen wir da mal so ein bisschen weiter. Darby Allin und Sting auf Platz 6. Hey, da habe ich auch nicht ganz so hoch einsortiert, bin ich ehrlich.
Also, ach doch.
Da bin ich tatsächlich ein bisschen auf Seiten von Markus. Ich glaube, die hätte ich auf jeden Fall hinter die Elite gepackt, so von meiner Warte aus.
Ja, theoretisch ja, aber was sie halt ganz gut gemacht haben, wenn Darby Allin und Sting halt eine Rolle spielten, hatten sie halt schon immer eine Storyline. Also du hattest halt, auch wenn sie halt gegen Kontrahenten kämpften oder fädelten, die halt jetzt nicht das große Standing hatten, aber trotzdem waren es schon präsente Stories. Und wenn es halt bei Rampage war oder mal woanders, aber die Fäden waren halt da und sie spielten halt einfach wichtige Rollen innerhalb von Fäden, sei es halt jetzt am Ende mit Christian. Und nicht, weil die Matches so viele waren und so bestialisch gut jedes Mal, aber sie haben schon das Jahr über immer wieder halt das Produkt geprägt.
Das schon. Aber ich finde, da hat die Elite das Produkt fast noch ein bisschen stärker geprägt. Aber Markus, wie siehst du Darby Allin und Sting?
Ja, also eher natürlich nostalgisch, was den Stinger angeht. Also Darby Allin natürlich hat hier entsprechend abgeliefert und auch Sting natürlich. Also der macht mit 63 Jahren Dinge, die hat er mit 30 nicht gemacht. Aber die waren natürlich sehr stark. Also sag mal, die hat man natürlich sehr pointiert eingesetzt. Also jetzt, die haben jetzt weniger wirklich eine Rolle in der Tag Team Division selber gespielt, sondern das war halt sehr, sehr stark Storyline getrieben, was man mit denen gemacht hat. Aber ja, also Hut ab, Sting wahrscheinlich der beste Wrestler über 60, den ich so im Mainstream gesehen habe die letzten Jahre. Also da müsste ich jetzt wirklich noch die, aber ich glaube, nein, Ric Flair war zu der Zeit eigentlich schon in Pension, als er 63 war. Das heißt wahrscheinlich tatsächlich der Der Beste wahrscheinlich neben Terry Funk über 60. Ja. Und beim Terry Funk müsste man sich auch anschauen, was der über 60 tatsächlich noch gemacht hat.
Ich müsste auch mal bei Ric Flair gucken. Ich glaube nicht, dass er 10 Jahre ausgehalten hat, ohne in den Ring zu steigen. Aber guck
mal. Naja, aber der ist 1949 geboren. Das heißt, er war mit 63, war es 2012. Da war es eigentlich schon vorbei. Also ich glaube, da waren nicht mal mehr die TNA-Matches aktuell. Ah. Da war dann noch sein Last Match ever und das war's.
Naja, Platz 4 und 5 haben wir hier The Acclaimed auf 5 und dann eben House of Black auf 4. Also zwei Teams, die gerade in der Trios Division massiv gepunktet haben, ja auch eine lange Fehde gegeneinander gehabt haben. Und ich glaube, das prägt das ja auch, ne? Also dieses Trios-Geschehen, Acclaimed Titelträger, House of Black ebenfalls Titelträger, lange Zeit auch eine Fehde gegeneinander gehabt. Da finde ich eine absolut legitime Kiste, die hier auch so hoch zu platzieren. Markus, oder?
Absolut, ja, genau. Nein, also die haben das schon auch verdient.
Wobei für Acclaimed ist das ein ordentlicher Fall nach unten.
Ja, ich glaube, wenn wir letztes Jahr die Abstimmung gemacht hätten, zum Beispiel hier zum Tag Team des Jahres, da wäre, glaube ich, Acclaimed wahrscheinlich auf 1 oder 2 gelandet.
Genau, die hängen halt jetzt in der Luft. Mittlerweile, bin ich ehrlich, nervt es mich auch ein bisschen, weil es halt keine Weiterentwicklung gibt. Sie haben das Produkt weiterhin geprägt, aber der Fokus ist halt komplett weg. Bei House of Black finde ich das ein bisschen ambivalent dazu, weil die Acclaimed sind halt für mich gerade so auf einem absteigenden Ast. Und House of Black waren halt erst spät im Jahr dabei, beziehungsweise nicht das ganze Jahr über im Fokus. Aber jetzt gerade bei Collision sind sie mit so das prägendste Element und werden da immer stärker. Und die könnten zum Beispiel nächstes Jahr, wenn es so weitergeht, sogar noch ein bisschen weiter nach oben rutschen.
Ja, ich meine, wir hatten letztes Jahr auch das Jahr von FTR natürlich als Belt-Sammler. Das Jahr 2023, beziehungsweise das Jahr 2022, da haben sie ja gegen Ende beziehungsweise gegen Anfang ja all die Belts wieder quasi verloren, wenn man es mal so sagen kann, haben sich ja dann aber auch im April die Tag-Titles hier wieder zurückgeholt von den Guns. Ich glaube aber, dass bei FTR einfach ganz massiv die Qualität der Matches auch einfach mit reinspielt. Ne? Die haben natürlich Collision extrem mitgetragen, extrem mitgeprägt, aber so als reines Tag-Team bin ich ehrlich, wenn ich mir die Top 3 anschaue, das ist für mich das beste Tag-Team, was wir hier haben in dem Ranking. Markus, David, wer auch immer.
Meinst du jetzt wrestlerisch?
Ja, wrestlerisch, ja.
Ja, wrestlerisch, nein, natürlich. Bei ihnen ist nur bei mir trotzdem ein bisschen das Gefühl, nach Punks Weggang schwingt so ein bisschen mit, der Fokus ist nicht mehr ganz so stark auf euch gelegt wie vorher. Mal gucken, was das bringt, aber wrestlerisch absolut das beste Tag-Team. Sie haben ja auch große, richtig, richtig große Matches gehabt dieses Jahr. Und
Platz das ist ja auch gerade die beiden Matches gegen Jay White und Juice Robinson, wobei wrestlerisch sehe ich trotzdem noch die Bucks darüber, aber ich würde sie dann dahinter tatsächlich auch auf Platz 2 sehen. Aber das ist wahrscheinlich die alte Geschichte, ist man eher im Bucks oder im FTA.
Also ich glaube, das ist Glaubenskrieg, den du hier vom Zaun brichst, Markus. Erst machst du am Anfang den AEW-WWE-Dings auf und jetzt...
Nein, also ich hatte sehr viel Spaß in Wembley. Also am liebsten ist mir natürlich die Bucks gegen FTA. Gib mir das gerne einmal im Monat und ich bin glücklich.
Ja, bin ich genauso. Also in den Top 5 sind sie das beste Tag-Team, wrestlerisch, aber Young Bucks sehe ich auch davor.
Gut, und dann kommen wir hier mal zu den Top 2 Teams. Das eine ist ein Stable, natürlich der Blackpool Combat Club. Und auf Platz 1, Better Than You Baby, MJF und Adam Cole. Ich bin ehrlich, klar, als Stable hat der Blackpool Combat Club schon geprägt und natürlich auch die großen Schlachten mitbestritten. Als bestes Tag-Team wiederum sortiere ich die hier nicht ein. Und MJF und Adam Cole, sicherlich ein Team, was gerade die zweite Jahreshälfte massiv geprägt hat, aber als bestes Tag-Team halt auch schwierig. Nichtsdestotrotz natürlich ein hoher emotionaler Wert hier und bei Blackpool Combat Club natürlich auch sehr, sehr prägnant und sehr präsent das ganze Jahr über. David, wie siehst du denn hier den beiden Erstplatzierten?
Alles richtig. Weil Blackpool Combat Club, finde ich, man darf nicht unterschätzen oder es als Selbstverständlichkeit annehmen, dass sie halt so oft zu sehen sind. Und ich glaube, das drückt ein bisschen den Eindruck, weil sie waren halt wirklich fast irgendwie jeder großen Fehde involviert auf die ein oder andere Art. Und sie haben halt die großen Schlachten gehabt und wirklich für die großen Momente auch gesorgt und für die Spannung gesorgt. Und deswegen absolut verdient auf Platz 2 und Platz 1. Finde ich auch absolut verdient, Better Than You, Baby. Weil es war die Storyline, die ja auch einfach das Jahr geprägt hat. Weil es ging halt auch um diese Bromance zwischen MJF und Adam Cole, wo es aber halt auch um darum geht, wie sie als Team funktionieren. Und selbst nach Adam Coles Ausfall ist das Team trotzdem noch so prägnant, weil es dann halt die Storyline gibt, ja, was macht ein MJF alleine? Und da geht's ja trotzdem um dieses Verteidigen und sie sind immer noch das Team und deswegen, ich finde auf Platz 1 absolut legitim, verdient, unterhaltsam, ohne Ende. Sie haben es geschafft, das einen Finish-Move zu haben, der mit der Double-Clothesline so langweilig ist, aber der oberste Tech-Team-Finisher ever momentan ist. Ja, das ist alles gut, also richtig gut gewotet. Kompliment an die Hörer.
Ja, kann man schon machen. Ja, also beste Tag-Team, für mich ist es halt nicht. Es ist das prägendste Team auf jeden Fall, weil auch wenn du mal überlegst.
Es geht ja auch nicht um das Beste, ja, es geht ja um das prägendste.
Top Ten und nicht die Best Ten.
Ja.
Ich sehe es aber genauso. Also die haben einfach die zweite Jahreshälfte geprägt. Das ist einfach die Top-Storyline. MJF und seine Gegner und das ganze Zusammenspiel mit Adam Cole und wie der Devil da hineinpasst und Roderick Strong. Also das ist ja im Prinzip, du müsstest ja fast das komplette Ensemble bewerten, dass der ja seine Rollen alle zur Perfektion spielt. Aber natürlich die zwei zentralen Figuren in der Mitte ist natürlich mit der Verletzung ein bisschen weniger. Aber das sind eigentlich MJF und Adam Cole. Und dafür, dass das eigentlich als Kurzzeit-Storyline ausgelegt war, hat man einfach gesehen, also man ging da auch mit und man hat das auch erkannt, dieses Potenzial, was einfach da ist. Und wenn ich alleine denke an die Stimmung beim Main Event in Wembley, dann sind die beiden für mich absolut hier an der richtigen Stelle auf Platz 1.
Ja, passt schon.
Und der BCC natürlich, das sind natürlich vier hervorragende Einzelwrestler, die halt auch als Einheit auftreten, die auch in unterschiedlichster Weise, teilweise als Tag-Teams, teilweise als Trios, teilweise als komplette Einheit auftreten. Die sind halt extrem präsent, die sind extrem gut und ja, die waren halt auch in einigen der Top-Matches des Jahres, also sowohl technischer Natur als auch diese absoluten Blutschlachten und komplett durchgeknallten Matches, die wir gesehen haben.
Ja. Nee, das ist schon okay. Das kann man schon absolut so machen und damit kommen wir dann zu den Männern. Ich denke, da wird auch wieder heiß diskutiert werden und da gehe ich auch wieder von hinten durch. Wir fangen wieder an mit dem Ranking der Community. Auf Platz 10 haben wir hier Darby Allin, auf Platz 9 Chris Jericho, auf Platz 8 Orange Cassidy, auf Platz 7 Swerve Strickland, auf Platz 6 Kenny Omega, auf Platz 5 Adam Cole, auf Platz 4 Bryan Danielson, auf Platz 3 Jon Moxley, auf Platz 2 Christian Cage und auf Platz 1 MJF. Dann gehen wir rüber zu unserer Headlock-Tabelle und da haben wir auf Platz 10 Samoa Joe, auf Platz 9 Will Ospreay, auf Platz 8 Kenny Omega, auf Platz 7 Adam Cole, auf Platz 6 Bryan Danielson, auf Platz 5 Jon Moxley, auf Platz 4 Swerve Strickland, auf Platz 3 Christian Cage, Platz 2 Orange Cassidy und Platz 1 MJF. Und da kann man jetzt immer auch wieder hervorragend über einige Personallinien diskutieren. Wir fangen wieder hinten an. Darby Allin bei der Community auf 10, bei uns auf 12. Und ich war fast ein bisschen verwundert, David, da muss ich dich mal direkt ansprechen.
Ich wusste, dass die Fragen kommen.
Weil ich weiß, dass du Darby Allin seit Jahr und Tag liebst und du hast dich ja sogar als Darby Allin Halloween verkleidet und dass der keine einzige Stimme von dir bekommen hat, das hat mich gewundert.
Eigentlich hätte ich ihm gerne einen Platz 10 gegeben. Das Problem war einfach nur, ich habe am Ende strategisch die Punkte vergeben, weil ich nur dachte, ja, warte mal, aber die Person, die hat's verdient, die muss unbedingt reinkommen. Darby Allin, finde ich, hatte zwei große Fäden, war prägnant, hat abgeliefert. Allerdings kommen da halt immer die, leider Gottes, diese Downer dazu. Also dann gewinnt er halt mal ein Belt und eigentlich hat's keinen Wert. Und steht für mich immer noch zu sehr in diesem Jahr im Schatten von Sting. Nächstes Jahr sehe ich den wahrscheinlich in den Top 10 oder gebe ihm diese Punkte. Verdient hätte er die Top 10, aber ich habe mich für jemand anders entschieden, weil ich nur dachte, hey, komm, der muss mal rein. Und deswegen, ja, ich finde es zumindest gut, dass einer von uns Punkte gegeben hat.
Ja, ich.
Ja, auf dich ist Verlass.
Ja.
Ich habe gedacht, ich bin ehrlich, ich habe gedacht, wenn ich denen keine Punkte gebe, ist nicht schlimm, weil der landet irgendwie in den 10, weil ihr denen schon Punkte gebt.
Ja, falsch gedacht. Aber ja. Interessant ist auch, dass wir Samoa Joe auf die 10, auf der 10 haben und bei Community ist Samoa Joe nur auf 15. Also Markus, auch das ist ganz spannend.
Ja, absolut. Das ist bei mir also zum Beispiel gar nicht in der Top 10, aber das ist ähnlich wie mit Darby Allin. Das spricht eigentlich für die Qualität bei AEW, dass man so Leute, die ja hervorragend abliefern, gar nicht mal bis in die Top 10 bei den meisten es hineinschaffen. Joe natürlich, also der hat natürlich teilweise auch bei Ring of Honor war aktiv, der hat aber auch den TNT-Titel gehalten, war ja auch der King of Television, wie er sich ankündigen hat lassen, hatte auch jetzt diese Fehde mit MJF, auch jetzt zum Jahresende hin. Aber wie gesagt, also den hätte ich gern mit hineingenommen. Da kommen wir gerade auch bei den Hörerwertern noch zu ein paar Namen, die ich ursprünglich auf dem Zettel habe und als ich dann begonnen habe, so ein bisschen auszusieben und gesagt habe, wer muss denn auf jeden Fall unbedingt in meine Top 10? Das sind einfach so Leute wie ein Samoa Joe und auch ein Darby Allin bei mir auf der Strecke geblieben.
Kann ich was anmerken? Weil ich glaube, ich habe so eine leichte Vermutung, was das alles auch ein bisschen erklärt. Ich glaube einfach, dass die Hörer zwar Dynamite schauen, aber nicht alle Collision. Und Joe war halt in Collision ziemlich prägend. Aber wenn du Collision nicht guckst, dann ist der komplett aus deinem Radar verschwunden.
Na, war auch schwierig. Du konntest ja, also mittlerweile jetzt ab Januar gibt es ja Collision auch auf D-Max zu sehen. Das können wir vielleicht auch an der Stelle, für die, die es noch nicht wissen, ganz kurz einwerfen. Also Dynamite und Collision in Zukunft auch ab 2024 im Free-TV zu sehen. Das heißt, vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr Leute, die auch die Leute, die mehr bei Collision sind, sehen und bewerten, weil bisher brauchtest du wirklich ein AEW Plus Abo, um hier im deutschsprachigen Raum auch Collision sehen zu können. Das wird sicherlich auch damit zusammenhängen.
Ja, es würde das Ganze halt erklären.
Und ich glaube, das ist ja nicht mal auch am YouTube-Kanal von D-Max gelaufen, sondern es ist wirklich exklusiv quasi im Pay-Channel gelaufen auf Fight bzw. Thriller. Ich denke auch, dass das vielleicht eine Erklärung ist für manche Leute, die wir gerade in den ersten Monaten, als wir noch eher diese strikte Trennung hatten, der Roster, dass da einige Leute ein bisschen gerade in unseren Breiten so durch den Rost geplumpst sind deswegen.
Man muss aber bei Joe sagen, er hat allein schon diesen 10er-Wert von mir bekommen, weil er jetzt am Ende, der ist einer der tragenden Männer gerade. Ja. Also der ist da wirklich in großen Storylines drin. Er hatte schon die Fehde mit MJF, das geht halt weiter. Er hat halt
die Fehde mit CM Punk übrigens.
Wollte gerade sagen, die Fehde mit CM Punk bei Collision, das muss man halt mitbekommen haben. Vor mit Wardlow, also der liefert schon ab, aber ist vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte wurde er halt immer wichtiger und das ist so, bei mir war es quasi ein kleiner Bonus oder honorieren deshalb, dass du halt einen älteren Wrestler hast, der, wenn du jemanden Starkes brauchst, der etwas gut verkaufen kann, eine gute Storyline verkaufen kann, du Joe reingeworfen hast und der liefert.
Ja. Ganz interessant auch von den Leuten, die gar nicht von uns zum Beispiel genannt worden sind, ist eine Chris Jericho. Der landet nämlich bei den Community Votes noch auf Platz 9. Bei uns ist er gar nicht vorhanden. David, wie erklärst du dir das?
Weil, ich glaube, bei uns drückt die Matchqualität wahrscheinlich immer ein bisschen runter. Und ich finde, JRS hing sehr lange in der Luft. Die waren halt da, aber für mich halt nicht mehr. Also es war halt für mich auch nicht diese Star-Ausstrahlung, die er sonst hatte, sondern es fühlte sich ein bisschen an, als wäre Jericho ein bisschen in der Undercard. Wurde dann besser mit der Osprey-Fehde, deutlich besser. Jetzt am Ende mit Kenny Omega auch wieder mehr in Fokus. Aber ich finde, andere Wrestler haben das Jahr mehr geprägt, mehr abgeliefert und für mehr Momente gesorgt.
Ja, also wie wir schon angesprochen haben, es war extrem schwer, diese Top 10 aufzustellen, weil du so viele gehabt hast, die gerade auch im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld oder ganz oben mitgespielt haben. Deswegen war es gar nicht so einfach. Bei mir ist Jericho auch einfach komplett rausgerutscht. Also den hatte ich noch nicht mal annähernd in Punkte-Reichweite, weil es einfach so viele gewesen sind, wo ich dachte, ah, hier, der könnte noch 2 Punkte haben, der könnte noch 4 Punkte haben. Jericho hat für mich das Jahr nicht geprägt. Klar hat er seine Stories gehabt, aber da war jetzt auch nicht so viel dabei, was mich absolut abgeholt hat. Ne? Klar.
Ich glaube, man muss mal kurz diplomatisch sagen, das hört sich immer so doof an, es war keine Entscheidung gegen Jericho, sondern einfach für die anderen Leute, weil es war einfach zu viele Leute, die mehr geprägt haben. Ja.
Markus, einmal Personalie Jericho, andere Personalie ist natürlich ein Will Ospreay zum Beispiel auch jetzt hier gewesen. Der ist bei uns auf 8, bei der Community auf 11. Will Ospreay hat aber auch nur eine Handvoll Matches eigentlich bei AEW bestritten. Deswegen hast du zum Beispiel auch keine Punkte vergeben, genauso wie ich.
Genau, also ein Will Ospreay, wenn wir jetzt hier die Top 10 Wrestler der Welt bewertet hätten, wäre ein Will Ospreay bei mir auf Platz 1 gewesen. Nur ich habe mir gedacht, der war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unter Vertrag. Der hat natürlich wahrscheinlich das beste AEW-Match gemeinsam mit Kenny Omega des Jahres abgeliefert und natürlich das nochmal bessere bei Wrestle Kingdom. Ich habe den aber schweren Herzens dann aus meiner Top 10 rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, im Grunde war der offiziell im Jahr hier kein AEW-Wrestler. Das heißt, es wäre eigentlich gegenüber denen, die das ganze Jahr über aufgetreten sind, fast unfair. Also ich habe den so ein bisschen aus der Wertung für mich persönlich rausgenommen. Deswegen habe ich den bei mir, und das war auch so, ich hatte dann, glaube ich, zum Ende 15 oder 16 Namen und habe dann wirklich begonnen auszusortieren. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, eben Ospreay sozusagen hier außerhalb der Wertung zu sehen. Und Jericho war auch einer dieser Namen bei mir. Und der ist genauso wie vorhin. Also der ist in diesem wirklich guten Feld von Leuten, ist der bei mir einfach aus der Wertung rausgefallen. Da war in meinen Top 10 kein Platz. Der wäre sicherlich in meinen Top 15, aber wir haben eben hier die Top 10 und nicht die Top 15 gewählt.
Genau. Und das Schöne ist, Markus, du hast nämlich ja jemanden alleinig, mit alleiniger Kraft quasi, in die Top 10 gehievt. Das ist nämlich ein Kenny Omega. Den hast du ja auf Platz 8 gehievt mit einem zweiten Rang quasi bei dir. Bei der Community ist er auf 6. Erklär mal. Erkläre dich.
Ja, man muss ja nur die Qualität der Matches ansehen, die ein Kenny Omega hier abgeliefert hat. Also da habe ich natürlich schon, also auch natürlich dieses eine großartige New Japan Match, aber der hatte das Match mit Ospreay, der hatte das Match mit Vikingo, der hatte das Match mit MJF kürzlich erst bei Collision, der hatte natürlich die ganzen Trios Matches mit der Elite, wo wir ja auch zu Beginn des Jahres noch hier die Finalkämpfe hatten, der hatte das Match mit Takeshita, der hatte das Match in Wembley, der hatte die Fehde mit dem Blackpool Combat Club, wo es mehrere Matches gab. Also der hat eben, der war natürlich in der Storyline, gerade hier auch mit der Callis Family und davor mit dem BCC sehr präsent, aber der hat einfach auf einem Niveau abgeliefert und das ist eben das. Also wenn dir hier quasi ein Kenny Omega gar nicht mehr besonders auffällt und der bei dir hier, also wie es bei den Hörern noch ist, teilweise im Mittelfeld mitschwimmt, weil er halt vielleicht von den Storylines her nicht ganz top präsent war, sagt das schon viel aus. Aber ich habe mir halt einfach wirklich die Matchqualität angesehen und habe gedacht, also kann man sagen, MJF ist bei uns ja auch, das haben wir schon gesagt, und auch bei den Hörern auf Platz 1, einfach weil das die zentrale Figur war. Aber der halt im Ring extrem das ganze Jahr über und das nämlich auch mit trotzdem am Ende auch noch verletzt abgeliefert hat, ist ganz klar ein Kenny Omega. Und das musste ich für mich einfach entsprechend würdigen.
Ich habe mich da so schwer mitgetan. Der ist auch, ich habe da, glaube ich, auch dreimal hier das gesamte Ding umgestellt und Kenny Omega gehört da eigentlich auch oben mit rein. Und trotzdem ist er bei mir nicht da gelandet. Also da habe ich, glaube, dir geht's hier genauso.
Ja, total. Also ich habe auch umgestellt, weil nämlich das Problem war bei mir, wir sollen eine Top 10 wählen, aber ich hatte halt genau 13 Leute, die in die Top 10 gehören. Und das ging halt nicht aus. Und dann habe ich nur gedacht, welche Leute kann ich denn rausnehmen bei den Punkten, wo ich aber sicher bin, ach, die anderen werden denen schon so viele Punkte geben, dass sie reinrutschen.
Schon wieder.
Dann liegt es nicht an mir. Ja, es war halt einfach in dem Falle das Problem, dass einfach zu viele Wrestler, die gut waren, für zu wenig Punkte. Und Omega hätte ich normalerweise Punkte gegeben, nicht viele allerdings. Ich hätte ihn halt eher so auf Platz 8 oder so oder 7 eingestuft, weil er hatte zwar prägnante Stories, aber ich fand nicht, dass er das Produkt richtig geprägt hat. Die Matchqualität ist fantastisch, aber es gab andere Fäden oder andere Charakter, die mich über längere Zeitraum so gefesselt haben, dass ich halt Bock hatte, wie geht's denn da weiter? Da gab's halt eine große Storyline, wo ich komplett invested war, das war die Family-Storyline. Aber dann wird's halt schon langsam so schwieriger. Und ich habe, wie gesagt, normalerweise hätte er Punkte bekommen, aber er hat's ja in den Top Ten so oder so geschafft, ohne jeden Zweifel erhaben. Aber das Problem ist einfach dieses Jahr gewesen, es waren zu viele Wrestler, wo ich sag, die haben es geprägt. Und dann habe ich bei manchen Wrestlern auch Punkte gegeben, wo ich dachte, die anderen werden keine Punkte geben, aber die haben sie verdient.
Also vielleicht noch kurz zur Wertung der Hörer. Da war er, also wir hatten hier 86 Abstimmungen. Da war Kenny Omega 54 Mal genannt, also doch ja knapp 2/3. Hat aber von euch auch kein einziges Mal eine Top-1-Platzierung bekommen, ist allerdings 9-mal auch wie bei mir hier auf Platz 2 gelandet. Also das hat man, glaube ich, schon auch bei euch wahrgenommen, auch die Leistung. Er ist dann noch 2-mal Platz 3, 4-mal Platz 5, am häufigsten 13-mal auf Platz 6, also so im Mittelfeld, wo er dann letztlich ja auch gelandet ist. Aber den hatten schon ziemlich viele Leute auch bei euch auf dem Zettel eigentlich.
Ja, man muss halt nach wie vor nochmal hinweisen, wie tief einfach das Roster von AEW ist und wie groß das auch ist. Also zum Beispiel Namen wie einen Ricky Starks, weder bei euch noch bei uns irgendwie in den Top 10 gelandet. CM Punk auch nicht. Und der hat auch das Produkt mehr mitgeprägt, als manchem lieb ist. Konosuke Takeshita auch nicht dabei zum Beispiel. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Jemand, der viel verletzt gewesen ist, das Jahr dann aber ähnlich wie im Tag Team Bereich dann sehr, sehr stark mitgeprägt hat, ist ein Adam Cole. Der ist bei uns auf der 7 gelandet, bei euch auf der 5, also sehr, sehr ähnlich. Gar nicht so viele große Matches bestritten, aber die Storyline, glaube ich, hat sich ausgemacht, oder Markus?
Ja, absolut. Also das war natürlich auch hier verletzungsbedingt sehr stark, aber der war natürlich trotzdem präsent und also ich hatte ihn bei mir dann im Mittelfeld auf der 6. Also allein dass der im Main Event der größten Show mit den meistverkauften Tickets aller Zeiten gestanden ist, während man ihn bei der WWE eigentlich zum Manager machen wollte, sagt halt schon sehr viel aus, und der war halt einfach wirklich prägend für diese Storyline. Also für mich, deswegen ist er bei mir auch zum Beispiel auf der 6 gelandet, weil er einfach hier verletzungsbedingt dann ausgefallen ist. Und weil man auch vor allem nach All In, da hätte man ja sicher mehr geplant gehabt, aber da gab es dann einfach nur so diese, also nur unter Anführungszeichen, diese Ring of Honor Tag Team Titel Storyline, wo sie teilweise auch in den Openern unterwegs waren. Das hätte wahrscheinlich von der Storyline her dann irgendwann auch mehr Sinn gemacht, aber dann kam halt diese unglückliche Verletzung dazu. Und ja, jetzt ist er halt ein mehr ein Storyline-Charakter, aber kein Wrestler-Charakter. Sonst wäre er wahrscheinlich auch insgesamt nochmal höher gewesen, wenn der jetzt im letzten halben Jahr oder in den letzten, was waren es denn, 2-3 Monaten des Jahres noch, ja, so hätte eingesetzt werden können, wie es wahrscheinlich geplant war.
Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich. David, willst du noch was zu Adam Cole sagen?
Ja, bei mir hat es einfach nur, also ich habe Platz 7 gegeben. Er hat Storylines über Monate erzählt, wo ich halt über Monate eingeschaltet habe. Sarah und ich wollten halt sehen, was passiert mit ihm wieder. Deswegen riesen Plus, ein fantastischer Main Event, den ich mir nicht hätte emotionaler vorstellen können. Aber er war Anfang des Jahres verletzt, er ist jetzt wieder verletzt. Das gehört für mich einfach dazu. Und das ist dann für mich halt das, es geht ja um das ganze Jahr und da fehlen halt eigentlich zu viele Monate, die ich halt rausnehmen musste.
Ja. Ähnlich sieht es für mich zumindest bei einem Bryan Danielson aus, ne? Also der auch ein absolutes Workhorse gewesen ist, natürlich auch im Blackpool Combat Club im Fokus gewesen ist, das große Match gegen den MJF und gegen Okada und ich weiß nicht, gegen wen noch alle. Bei mir ist er auf der 7 gelandet, bei Markus auf der 3, bei David auf der 8, insgesamt bei uns auf der 2, 4, 5 und bei euch auf der 4, also da sind wir schon sehr dicht beieinander. Auch hier, David, ich glaube, wenn da ein paar Verletzungen weniger gewesen wären, hätte er es auch noch weiter nach oben schaffen können.
Ja, das ist der Hauptgrund gewesen bei mir. Die Matches, die er hatte, alle, auch die ohne Fehde, fantastisch, super Pay-Per-View-Matches, aber die Verletzungen sind einfach zu viel und dadurch sind halt auch Auszeiten, weil es war ja nicht so, dass er jetzt halt wie Adam Cole ist verletzt, aber trotzdem prägt er die ganze Zeit das Produkt, sondern da war halt öfters halt ganz weg oder halt nur ein Kommentatorenpult. Das war mir halt zu wenig, dass ich sagen könnte, ja, er hat halt das Jahr geprägt.
Ja. Platz 4 bei Community ist auch passend, wie ich finde. Markus, wie siehst du hier die Platzierung von Bryan Danielson?
Ja, also bei mir, wie gesagt, war er auf der 3, also ähnliches Argument wie Kenny Omega. Trotz Verletzungen hat er halt einfach unglaublich abgeliefert im Ring. Und ist wahrscheinlich auch das letzte Jahr, wo er auf diesem Niveau, also zumindest das ganze Jahr über abliefern kann, und das wollte ich natürlich, also dass der auch nochmal so reinhängt, gerade jetzt auch zum Schluss mit dem Continental Classic, trotz Jochbeinbruch schon kurz nach OP wieder im Ring, das auch noch in die Matches entsprechend einbaut, die Promos, die er teilweise hält. Also für mich konnte ich den eigentlich nur in den Top 3 platzieren.
So, und jetzt wird es nämlich spannend. Also wir haben jetzt auf der 5, ich habe mich gerade vertan, Bryan Danielson ist auf der 6, auf der 5 haben wir John Moxley, den hat die Community auf 3. Ich muss den David ja auch wieder direkt ansprechen, weil David, du hast ihn wieder gar nicht. Ist es auch wieder ein Fall von, da wird jemand anders für mitstimmen?
Ich habe einfach nur gedacht, der wird schon Punkte
kriegen. Ja, genau, das meine ich, ja.
Aber andere haben es halt auch verdient. Ich habe zum Beispiel Ricky Starks sehr viele Punkte gegeben, einfach weil der unfassbar viel gerissen hat dieses Jahr. Moxley ist aber für mich auch keiner, das klingt ja so blöde, weil er ist halt in Main Events drin ohne Ende. Er hat in den Shows eine tragende Rolle. Aber der war halt für mich leider nicht derjenige, für den ich halt Dynamite zum Beispiel eingeschaltet habe. Oder für den ich, auf den ich mich so super gefreut habe, sondern er hat ein hohes Standing und ich wusste, alles klar, der landet eh irgendwie im oberen Gefilden. Aber ich bin halt ein bisschen auch danach gegangen, weshalb habe ich das ganze Jahr über eingeschaltet? Worauf habe ich mich immer gefreut?
Da kommen wir gleich zu.
Und da war halt Moxley, ja, aber da war Moxley, der war nicht der Hauptgrund, warum ich eingeschaltet habe.
Ja. Ich habe mir das schon gedacht. Also eigentlich so von der Position her, vom Standing her, auch von den Geschichten her, Mox war immer in großen Fäden involviert. Ne? Sei es jetzt Blackpool Combat Club gegen die Elite oder dann auch gegen Orange Cassidy zum Beispiel. Die Feder hat Orange unglaublich weitergebracht. Aber er ist eben nicht der hundertprozentige Sympathieträger. Und ich glaube, das spielt ja auch so ein bisschen mit rein. Markus, wie siehst du die Personalie John Moxley?
Also für mich ist er ein super Sympathieträger. Ich finde, der ist authentisch. Ich glaube, es gibt keinen keinen Wrestler, der dir authentischer, vielleicht noch Eddie Kingston, sagt, was er also der trägt sozusagen, wie sagt man, das Herz auf der Zunge. Das ist nicht immer ein unbedingt sauberes Herz. Das ist teilweise ein bisschen schon im Dreck gelegen und mit Stacheldraht umwickelt. Aber nichtsdestotrotz. Und ja, also ich hatte den auch im Mittelfeld auf der 5, wo er dann auch bei uns gelandet ist. Der hat halt auch einfach abgeliefert und das ist jemand, den sehe ich total gerne. Ich hoffe, der bleibt uns auch möglichst lange auch hier erhalten. Und das ist für mich, also der hat natürlich eher jetzt im letzten Jahr als heuer. Letztes Jahr war es halt ganz klar für mich auch der MVP, der sozusagen auch jedes Mal eingesprungen ist, wenn irgendwie Not am Mann war. Und ja, der liefert einfach kompromisslos immer ab, der zieht sein Ding durch, der ist ja nicht nur ein Brawler, der kann auch technisch wrestlen, wenn das mal notwendig ist. Gerade auch die Geschichte mit Orange Cassidy, aber natürlich auch die Fehde mit dem Blackpool Combat Club gegen die Elite zum Beispiel, da war für mich halt sehr, sehr präsent und das eben wirklich das ganze Jahr über, also nicht nur punktuell gegen Ende hin oder nur vielleicht im ersten Halbjahr, sondern also einen John Moxley kannst du einfach hinstellen, kannst sagen, wir brauchen dich, bitte liefer ab. Und der liefert kompromisslos.
Ich möchte aber einwerfen, das hatte bei mir nichts mit Sympathie zu tun, weil ich mag Moxley total, nur es ist halt für mich trotzdem, es ist echt viel Wrestling. Und ich erlebe es halt bei mir, als auch bei Sarah auf der Couch, dass wir halt gerade bei den Weeklies, du hast halt manchmal die Gefahr bei Moxley oder öfters, dass für mich persönlich die Matches sich sehr, sehr ähneln und dann auch schon mal länger gehen. Und das sind so die Matches, wo wir halt öfters auch überlegen, ha, sollen wir jetzt ein bisschen vorspringen oder nicht? Und das ist mir einfach zu oft gewesen.
So, dann kommen wir mal jetzt hier zu Platz 4 bei uns. Das ist ein Swerve Strickland. Und deswegen, da muss ich auch gleich den David wieder ansprechen. Der hat den nämlich auf 1 gewählt. Hier, also sein Topstar des Jahres. Bei euch in der Community ist er auf 7. Ja, das ist schon rausgesprungen, muss ich sagen, David. So extreme Wahlentscheidungen, da muss ich natürlich drauf springen, ne? David, wieso Swerve Strickland auf 1? Ich glaube, an der Entwicklung müssen wir hier nichts diskutieren. Der hat da einen unglaublichen Sprung gemacht. Aber keine Titel gewonnen, wirklich. Klar, fantastische Matches bestritten. Aber warum die 1?
Weil MJF garantiert die 1 geworden ist.
Ach so. Also, mir war's einfach, alter Taktiker, ey.
Ja, es war einfach, ich hatte Angst davor, dass halt irgendjemand auf die Idee kommt, hör mal, ich platziere den auf 10 oder 9. Schöne Grüße an Markus. Weil ich finde, Swerve hat halt für mich persönlich das Jahr geprägt. Es ist nicht so seit ein, zwei Monaten, sondern ich finde, bei Swerve war wirklich konstant, dass er erstmal präsent war. Er hatte anfangs keine Riesen-Storyline, aber du hattest trotzdem die Tatsache, dass er halt bei Battle Royals und so sehr nah am Sieg war. Und dann hattest du die echt gute Storyline mit Darby Allin, Nick Wayne und dieser Twist auch mit den, ey, ich besuche die vor Ort und dieses Persönliche. Und das waren halt die Storylines, wo wir echt da nur saßen und dachten, oh mein Gott, wie geht das weiter? Und dieser Faktor, dass Swerve für uns wirklich einer der Gründe war, einzuschalten. Wir wussten, hey, der ist in der Storyline, wie geht es da weiter? Und auch mit Adam Page, das ist so persönlich gewesen. Dann liefern sie noch für mich persönlich mein Match des Jahres ab. Er ist im Turnier jetzt auch noch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Der ist großartig. Also das zweite Jahr, da wäre auf jeden Fall für mich Platz 1 gewesen, also auch richtig. Die erste Jahreshälfte war aber auch so, dass man halt nicht unterschlagen darf und das passiert halt schnell, wenn man sich halt auflistet, was für Matches hatte er. Er hatte schon viele Matches oder Fäden, die halt oder Konstellationen, die unterhalten haben, die Crowd mitgenommen haben. Er ist over mit seinem Tanz-Entrance-Song. Er hat gefeilt. Die Matches, die er abgeliefert hat, das muss man auch dazu sagen, sind alle richtig, richtig gut. Und ich möchte, dass dieser Mann immer weiter gepusht wird und den Titel irgendwann holt. Und diese Nummer 1 ist einfach nur deswegen, weil MJF ist klar Nummer 1 und ich wollte, dass er oben landet in mindestens Top 5, weil er es verdient hat. Weil das ist einfach echt derjenige. Frag mich, warum schalte ich momentan ein? Es ist Nummer 1, ist Swerve.
Du bist der alte Taktiker hier. Weil David, also Markus und ich, ich habe die 5, ich habe Swerve auf 5 gewählt. Markus auf die 9. Das ergibt die 7, wie bei der Community. Ich finde, wir haben alles richtig gemacht, Markus.
Ja, also für mich war es ganz klar, der war sicher so im letzten Quartal der absolute Aufsteiger und ich glaube auch, dass der nächstes Jahr bei mir deutlich höher platziert sein wird. Jahresanfang ist der Mural ein bisschen untergegangen. Also da gab es diese, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch heuer oder schon sogar letztes Jahr begonnen hat, diese Fehde mit Keith Lee, aus der dann nie irgendwie ein Match wurde. Dann hatte er zwar seine Embassy, die sind aber auch eher so ein bisschen rumgekrebst. Also die waren dann natürlich so Ring of Honor Six-Man Champions. Und der hat natürlich im Ring abgeliefert, aber das haben halt sehr, sehr viele bei AEW. Und so wirklich, also mit der Hangman-Storyline, dann natürlich irgendwann hat Prince Nana begonnen zu tanzen. Also ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Gesamteindruck gepusht. Die Promos, die er jetzt auch gehalten hat, aber das hat sich für mich alles erst so ab dem Herbst entwickelt. Und da war es für mich nicht genug in der Komplettjahreswertung 2023.
Kann ich da wirklich kurz so reinwerfen?
Ja, bitte, wirf ein.
Weil ich glaube, man hat manchmal dieses falsche Gefühl, das hatte ich nämlich auch, deswegen hatte ich bei Swerve auch nachgeschaut, wann das zeitlich alles war. Und zum Beispiel Swerve hatte anfangs des Jahres halt die Storyline, was halt seinem Charakter sehr geholfen hat, mit A.A. Fox. Das ist halt einfach gemerkt, dass okay, der ist halt wirklich auf diesen Sieg fokussiert Trip, und wenn einer zu schwach ist, dann siegt er den ab. Danach kam direkt aber auch im Frühling die Darby Allin Story. Die ging halt los und die ging lange.
Die ging also schon lange, aber die war für mich halt wirklich irgendwo so in der Midcard. Da hat man natürlich hier Nick Wayne dann gut eingeführt, auch durch diese gemeinsame Historie, die die alle hatten. Aber das war für mich halt auch so, zum Beispiel bei All In, dieses Casket Match, das war nett, das war cool, da mal auch den Stinger zu sehen. Aber da war er für mich einfach nicht in irgendeiner wahnsinnig bemerkenswerten Position. Und das hat sich für mich dann eigentlich erst so mit dem Beginn der Hangman-Fehde hat sich das eigentlich so gedreht. Und jetzt geht er natürlich hier auch Richtung MJF und World Title und Continental Classic. Und ich denke, also ich glaube, ich bin grundsätzlich bei dir, ich finde den toll. Und ich glaube, dass der nächstes Jahr vielleicht bei mir sogar, also in meiner Wertung, auf einer 3 oder einer 4 oder vielleicht sogar noch höher sein wird. Aber für 23 hat es mir persönlich einfach nicht für eine höhere Platzierung ausgereicht.
Ja, ging mir ganz ähnlich. Also wie gesagt, bei mir bei 5, ich habe da den Push gerade gegen Ende des Jahres jetzt nochmal ein bisschen stärker hervorgehoben, aber ich glaube auch, dass wir von Swerve noch in den nächsten Jahren sehr viel hören werden. Und jetzt kann man so ein bisschen die Top 3 wieder hier als Block machen, würde ich vorschlagen. Also wir haben auf Platz 3 den guten Christian Cage, der ist bei der Community auf 2. Dann haben wir Orange Cassidy auf 2. Bei der Community ist der auf 8. Und sowohl ihr als auch wir haben MJF auf 1. Also da schon viele Gemeinsamkeiten. Aber, was ist denn hier mit Orange Cassidy geworden hier? Also International Champion, große Fäden, große Storyline-Entwicklung.
War doch zu erwarten.
Aber ja, aber bei uns auf 2 und bei der Community nur auf 8. Wieso das denn?
Ja, war doch zu erwarten. Das ist einfach, Orange Cassidy scheiden sich doch eh die Geister. Und ich glaube, das Problem ist einfach immer noch für viele, dass sie halt, schöne Grüße an Kai, mit diesem zwischendrin Comedy-Wrestling oder Comedy-Gimmick halt nichts anfangen können. Und dadurch halt vielleicht übersehen, was der halt da abgeliefert hat mit seinen Title One. Weil Orange Cassidy hatte nicht viele Fäden, muss man auch sagen. Die er hatte, die waren aber richtig gut, meiner Meinung nach. Aber was er halt auch hatte, die Frage, ja, wer hat geprägt? Jemand, der jede Woche, wirklich jede Woche einen Titel verteidigt, und zwar in immer unterschiedlichen Matches, die richtig, richtig gut sind, wo eigentlich die Quote von, ich hasse den Stand, aber die Quote von This is Awesome so bei 90-95% liegt, das hat seinen Grund. Und das ist verdammt stark. Und wer es schafft, zusätzlich auch noch seinen Charakter zu entwickeln, dass halt eben mehr dieses Persönliche reinkommt, dieses persönliche Motiv und wie wichtig ihm dieser Titel ist und man kauft es ihn ab, dann hat er es verdient. Manchmal haben wir auch Workhorses es verdient.
Tja, also ich habe genau Orange Cassidy deswegen auch auf 2 tatsächlich gesetzt. Ich finde, dass er eine der absolut prägenden Figuren gewesen ist, und vielleicht habe ich da auch ein bisschen mehr mit dem Herzen gewertet, als das meine andere getan haben. Zum Beispiel Markus, der herzlos ist und den nur auf 7 gewählt hat.
Aber David und Shaggy haben ein Herz.
Ja.
3-2. Aber ich muss jetzt dazu sagen, Platz 7 in diesem Roster, über das wir hier sprechen. Nein, der wäre bei mir wahrscheinlich höher. Also ich bin absolut bei euch auch. Der hat einen unglaublichen Run abgeliefert. Also ich glaube, der hat wahrscheinlich, das ist der AEW-Titel, wo wir alle gesagt haben, ach Gott, braucht man den wirklich, den der quasi im Alleingang relevant gemacht hat. Der hat halt bei mir leider, es ist halt wieder genauso wie wie Swerve halt in den letzten 3 Monaten sehr stark abgeliefert hat, hat halt nicht unbedingt durch sein eigenes Verschulden, ich glaube auch mit dieser Storyline mit Moxley wäre mehr geplant gewesen, wenn der nicht verletzt gewesen wäre und wir dann Phoenix übergangsmäßig als Champion gehabt hätten. Für mich war einfach Orange Cassidy die letzten 3 Monate dann wieder weniger präsent, also eigentlich, nachdem er bei All Out den Titel verloren hat gegen Moxley. Und das ist bei mir auch ein bisschen in diese Wertung reingefallen. Also zum, wenn du mich im Juli oder August gefragt hättest, hätte ich den auch noch deutlich höher am Zettel gehabt. Und deswegen ist er bei mir auch nur unter Anführungszeichen auf der 7. Bei euch übrigens, also genau die Hälfte, 43 von 86 hatten den im Voting keiner auf Platz 1, allerdings 9-mal auf Platz 2, 5-mal auf Platz 3. Also der ist schon entsprechend gut angekommen. Ich bin grundsätzlich komplett bei euch. Also der hat sich super entwickelt. Der hat tolle Matches abgeliefert. Ist übrigens ja auch, wie David und ich festgestellt haben, im Jahresrückblick Mr. Battle of the Belts. Also war bei jedem dieser großartigen Events auch mit dabei, hat seinen Titel auch dort verteidigt. Ja, das war bei mir halt einfach aufgrund von dem sehr, sehr starken Feld, das wir hatten, hat's bei mir persönlich nicht über mehr als die 7 hinausgereicht. Aber der ist absolut verdient. Ja, eben hier in den Top 10. Und das hätten wir wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren, als wir den so, ja, teilweise noch unter der Maske bei Chikara und dann auch in den Indies als mit diesem Gimmick gesehen hätten, hätte kein Mensch gedacht, dass der auf nationaler Ebene so gut funktioniert. Und das tut er. Der hat sein Gimmick angepasst. Der spielt einen hervorragenden Charakter auch mit diesem, also allein wie er sich im Laufe dieser Titelregentschaft entwickelt, genau, hat, ja. Mit immer erschöpfter, immer mehr am Körper wird kaputt, also quasi das am Fahrzeug fallen schon links und rechts die Teile ab und er brettert aber weiterhin noch nach vorne.
Ja, auch die Geschichte mit der Hand, das soll halt, ja, über absolut. Monate hinweg erzählst du die Geschichte mit der Hand und konsequent weiter.
Ich glaube, dass wir den, also dass ich ihn auch anders gesehen hätte, ich glaube, es wäre geplant gewesen, dass wirklich hier Moxley den durchgängigen dominanten Titelgewinn hat und dass er ihm letztlich dann doch aber diesen Titel wieder abnimmt, nämlich direkt, nicht irgendwie über Umwege, nicht irgendwie als Titelverteidigung, wo er ihn dann schon zwischenzeitlich von Phoenix gewonnen hat, sondern ich denke, das hätte hier im November der ganz große Orange Cassidy-Moment werden sollen, wo er sich nochmal von einem Jon Moxley den Titel zurückholt. Und ich glaube, um diese Storyline sind wir einfach verletzungsbedingt umgefallen. Sonst wäre wahrscheinlich diese Geschichte von Orange Cassidy im Jahr 2023 noch eine Spur großartiger geworden.
Können wir mal bitte über unsere Nummer 3 reden, das nicht unterschlagen?
Da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Auch mit
dem Vater des Jahres.
Ja, der Vater des Jahres. Und wer hätte gedacht, dass wir im Jahr 2023 hier einen Christian Cage bei AEW auf den vorderen Plätzen haben? Also bei uns auf 3, bei euch auf 2. David, da hat doch niemand mit gerechnet, oder? Also da macht halt die Charakterentwicklung einen ganz großen Sprung, oder?
Wir wussten das schon immer. Also damals so. Bei der Verpflichtung, weißt du noch, Tony kam so, ja, zukünftiger Hall of Famer, dann kam Christian Cage raus, also, der kann doch nichts, der ist zu alt. Der ist jetzt 50 und zu WWE-Zeiten weiß ich noch, dass Wolf und ich den öfters mal als underrated Wrestler bezeichnet haben, weil jetzt siehst du mal, was der drauf hat. Ich meine, mit 50, erst einmal gibt's allein schon Punkte dafür, wie der sich gehalten hat.
Also ich wollte schon sagen, der ist auch auf Platz 3 wahrscheinlich fast, was in AEW den Körperbau angeht, zumindest von denen, die über 40 sind.
Absolut pervers. Und dann halt allein schon das mit den Promos, wie er halt wirklich über die Grenzen geht, wo du erst anfangs denkst, okay, ist nur für den kleinen Pop, dann zieht er es halt einfach alles, was an diesem Charakter interessant hätte sein können, hat er immer mehr forciert. Und das über lange, lange, lange Zeit. Und das ist halt auch dann ein Titel, der eigentlich ja nicht diese Wertigkeit hat und er macht ihn halt einfach so groß und er hat diese große Geschichte, diese Connection, das mit dem Vater des Jahres, ach, wie viele Schilder man davon sieht und jedes Mal muss ich lachen. Das ist halt stark und zeitgleich ist es ja auch noch so, dass er jetzt mit Nick Wayne an der Seite, der hilft diesen Jungen, nutzt einen Wrestler genau für sowas und er hat eine richtig gute Storyline, einen fantastischen Charakter, er hat vor allen Dingen auch noch dieses Star-Appeal, ja, ist nicht im Main-Event-Bereich, aber er hat AEW definitiv geprägt. Und das mit 50 Jahren und nicht alterrenmäßig, sondern in einer perfekten für ihn Rolle.
Hast du komplett richtig gesagt. Also der hat natürlich jetzt hier immer die Geschichten auf seiner Seite, hat auch nochmal zum Beispiel jetzt gegen Adam Copeland gezeigt, dass da auch noch gute Matches in ihm stecken. Ich bin gespannt, wie die Reise dafür weitergeht. Und ich finde allein hier diesen Aufstieg, den er da hingelegt hat, sehr, sehr bemerkenswert. Und allein deswegen ist er jemand, der mich einfach unglaublich gut unterhalten hat und, wie wir schon gesagt haben, das Produkt geprägt hat. Deswegen Platz 3 bei uns, Platz 2 bei euch. Das passt schon. Hätte, glaube ich, aber vor 2 Jahren, glaube ich, niemand gerechnet, wenn man ehrlich ist, ne? Dass hier ein MJF auf Platz 1 stehen würde, sowohl bei uns als auch bei euch, und das klar und deutlich, das ist, glaube ich, schon was, da haben mehr Leute mitgerechnet. Ja, David, da kann man gar nichts anderes zu sagen, oder? MJF, Champion das gesamte Jahr über, hat die größten Matches bestritten, hat die größten Fäden bestritten, sowohl als Heel als auch als Face unterwegs gewesen, als Einzelwrestler, also als Tag-Team-Wrestler, also.
Der interessanteste Charakter oder interessanteste Babyface der Branche.
Wandlung. Ich finde das aktuelle da ein bisschen langweiliger geworden, bin ich ganz ehrlich, aber das ändert halt nichts an den vergangenen, also an den vergangenen Monaten quasi.
Ja, und du musst halt noch bedenken, wie viel halt eigentlich Wandlung du in ihn drin hattest, obwohl halt viele Sachen hätten auch zugrunde gehen können. Also er gewinnt den Titel und Punk steht im Fokus und so startest du ins neue Jahr. Und du stehst im Schatten und du bist ein Heel und dann bist du in der Heel-Rolle aber dann richtig gut. Und dann kommt eine Storyline, die eigentlich gar nicht funktioniert hat. Die Adam Cole und MJF-Storyline hat nicht so gut funktioniert, wie wir es alle erhofft haben. Aber du nimmst dann daraus etwas und machst dann etwas so Fantastisches, Unterhaltsames. Du machst dann das Babyface, was so kitschig und eigentlich so eklig Babyface ist, dass du es eigentlich hassen müsstest, aber du liebst es. Dann er bringt die simpelsten Moves over. Ein Kangaroo-Kick, Double Clothesline, ein Body-Slam, ein Dive nach draußen. Okay, schön und gut. Er ist unterhaltsam. Dann kommt die Verletzung von Adam Cole und sagst, okay, das ist jetzt einfach kompletter Abriss. Nö, dann baust du einen Devil ein. Und du hast diese Storyline auf einmal, ey, ich bin alleine. Was MJF, finde ich, am meisten gezeigt hat, ist, dass es für Fans fantastisch ist, wenn du einen Wrestler hast, der einen Charakter hat und nicht vergisst, was vor ein paar Monaten war, sondern das immer ein Teil deiner Rolle ist und deines Charakters und du das weiterführst. Und das unterschlagen, glaube ich, viele dann schnell mal im Geiste, obwohl er auf Platz 1 ist, er war nicht nur unterhaltsam, lustig, emotional mit All In, sondern er hatte auch unfassbar gute Matches abgeliefert.
Blutfäden,
ich meine, ich sag allein schon, ja, auch das Ironman-Match gegen Bryan Danielson, das war das beste Ironman-Match, was ich gesehen habe, bin ich ehrlich. Das ist richtig stark. Jetzt trägt er noch als alleiniger Mann die Tag Team Belts herum. Hat jemand das Jahr geprägt? Ja, einer. Und das ist MJF.
Markus, willst du noch auf die Lobhudelei über MJF einsteigen hier?
Na, ich mag's ganz kurz. Also schauen wir uns mal den Punkteabstand zu Platz 2 an in den Hörerwertungen. Also wir hatten 86 Abstimmungen, 83 Mal davon war MJF in den Top 10, 59 Mal auf Platz 1. Das heißt, in den Punkten, wir haben ja gesagt, Platz 1, 20 Punkte und so weiter, der hat 1532 Punkte von euch bekommen mit diesen insgesamt 83 Stimmen. Platz 2, Christian Cage, 830. Also fast doppelt so viele Punkte auf den Zweitplatzierten. Das ist ein ganz deutlicher Vorsprung. Und ich mach's ganz kurz. Für mich ist das vom Charisma, vom Können und vom Star-Potenzial ist das für mich der moderne Rock, der moderne Dwayne Johnson, der liefert am Mikro ab. Der ist nochmal deutlich besser im Ring als Dwayne Johnson das jemals war. Der kann, der arbeitet einen entsprechend smarten Stil. Das sagt er auch. Also natürlich, der sagt auch, ich bringe hier Sachen over, ich bekomme hier Reaktionen, da muss ein anderer irgendwie durch den Tisch hüpfen dafür. Der ist sich aber auch nicht so schade, eben genau diese Dinge mal auszupacken, wenn es notwendig ist. Also ich erinnere nur an diesen Wahnsinn des Top-Rope-Elbows.
Das war einfach nur dumm.
Dann springe ich halt einfach trotzdem.
Ja, aber das war also einfach nur dumm, entschuldige.
Natürlich war es dumm, aber das ist halt ein Typ, der dann wieder sagt, das möchte ich den Leuten halt liefern. Ich meine, es wäre schlau gewesen zu sagen, unter dem Tisch liegen, unter dem Ring liegen noch 5 Tische, ich hole mir jetzt einen und springe da durch. Egal. Nein, für mich liefert er absolut ab. Für mich ist das absolut verdient und unbestritten hier die Nummer 1. Ich hoffe, dass der AEW ja erhalten bleibt. Wir haben ja hier den War of 2024, den Bidding War vor uns, von dem wir aber alle nicht glauben, dass er stattfinden wird, dass er wahrscheinlich ohnehin hoffentlich unter Vertrag ist. Ich glaube, dass der auch bei der WWE hervorragend funktionieren würde, weil er einfach gut genug ist und auch in diesem Umfeld hervorragend aufblühen kann. Aus reinem nackten, puren Egoismus wünsche ich mir einfach noch ein paar Jahre MJF hier bei AEW mit den passenden Storylines, mit den entsprechenden Matches, mit den entsprechenden Promos. Das ist für mich einer der ganz, 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 ganz Großen. Und der ist gerade mal ja knapp an Mitte 20 vorbei. Das heißt, mit viel Glück haben wir den noch 10, 15 Jahre. Also außer er wandert auch Richtung Hollywood ab. Schauen wir mal. Nein, aber für mich im Jahr 2023 ganz, ganz, ganz klar unverdient und eigentlich undiskutabel die Nummer 1 hier bei AEW.
Ja, mit dem übrigens dem besten Mix-Theme-Song, den ein zusammengewürfeltes Tech-Team jemals hatte. Weil normalerweise hasse ich das, aber hier das erste Mal, als der lief, ne, uiuiui, sind wir aufgesprungen. Uiuiui.
Nee, aber MJF auch bei mir war sofort ganz klar, das ist die Nummer 1. Da gibt's auch gar kein Rütteln oder sonst irgendwas, sondern das ist objektiv betrachtet die Nummer 1, auch bei unseren Votings. Also auch Shaggy, selbst der hat den hier nach vorne gevotet und nicht Layla Gray zum Beispiel.
Hätte er es gekonnt, hätte er es auch gemacht.
Ja, genau. Ja, aber ganz klar, und ihr habt alles zu MJF gesagt, absolut verdient. Und damit können wir hier auch langsam Richtung Schluss kommen. Also wir haben MJF als Wrestler des Jahres, Toni Storm als Wrestlerin des Jahres und Better Than You, Baby, MJF und Adam Cole als Tag-Team-Gruppierung des Jahres. Also MJF hier auch mit Double Duty, wie sich das gehört. Und ich freue mich drauf, was wir jetzt dann in diesem Jahr serviert bekommen bei AEW, genauso wie bei WWE. Und da werden wir nächste Woche ja im Jahresausblick drüber sprechen. Auch das wird wieder schön sein zu diskutieren und schön sein zu sehen. David, möchtest du abschließend noch was sagen hier? Das war ja auch zum ersten Mal, dass wir hier so ein geordnetes System gehabt haben.
Ja, ich fand das sehr gut. Erstmal vielen Dank an Markus fürs Zusammenrechnen. Was dieses Voting, finde ich, gezeigt hat, dass das Roster unfassbar stark ist dieses Jahr. Also, oder war, besser gesagt. Also da war wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen, es gab zwar eine Top 10 jetzt, aber eigentlich hätten wir eine Top 15 machen müssen.
Zumindest bei den Männern, ja.
Bei den Männern, ja. Und das spricht fürs Roster. Und wir hatten auch viele Wrestler und Wrestlerinnen, wo man halt gesagt hat, hier durch die Entwicklung. Und das macht halt Hoffnung aufs nächste Jahr.
Und Layla Gray.
Und wir wissen nun, was Shaggy mag.
Ja, Markus, erstmal danke. Du hast ja hier auch quasi die App gebaut, über die unsere Community abstimmen konnte. Erstmal auch danke dafür. Wie ist denn dein Fazit jetzt hier so als der Macher dahinter? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, also ich bin zumindest zufrieden mit der Anzahl der Votings. Also bei WWE hatten wir sogar noch ein bisschen mehr. Und nein, also fürs nächste Jahr, erstens mal, ich finde es gut, also wenn wir es nächstes Jahr wieder machen, wir haben jetzt natürlich Referenzwerte, das heißt, wir können uns zum nächsten Jahr hin auch anschauen, wie haben sich die einzelnen Platzierungen dann auch verändert. Und ja, also natürlich gerne Feedback, was wollt ihr haben? Wir haben ja schon intern drüber gesprochen, vielleicht machen wir sogar so eine Art komplette Jahresendabstimmung, wo wir ganz unterschiedliche Dinge abfragen. Also sagt uns da auch gerne mal Bescheid, worüber ihr gerne abstimmen wollen würdet, ob wir wirklich so große Jahresend-Awards zu verschiedenen Kategorien bauen sollen. Und nein, also ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man auch mal die, danke übrigens, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Die Idee kam nämlich direkt aus dem Discord, dass jemand gesagt hat, ihr stimmt ab, wäre doch toll, wenn wir das auch könnten. Und dann haben wir gedacht, na, das kriegen wir hin. Und ja, also ich freue mich natürlich, dass das doch so viele genutzt haben, weil es natürlich sehr, sehr spannend ist, auch vor allem den Vergleich zu sehen, was sagt ihr hier als Fans, was sagen wir hier, die sich ja doch sehr intensiv mit dem ganzen Wrestling-Thema fast jeden Tag eigentlich des Jahres damit beschäftigen und auch mal hier so den Vergleich zu sehen und vielleicht auch mal zu sehen, wo sind wir vielleicht ein bisschen festgefahren in unserer Meinung und was ist eigentlich so die, sag ich mal, die Meinung der Mehrheit und in großen, also gerade so in den Top 3 sind wir uns ja meistens sehr, sehr einig gewesen. Und es ist natürlich immer spannend zu sehen, wo halt auch die Meinungen auseinandergehen und warum.
Ganz genau. Deswegen danke
schön. Aber eine Sache habe ich noch für Olaf.
Was denn?
Ich mache mal einen Deckel drauf. Und zwar, du warst nicht beim Jahresrückblick dabei, ja, weil du hast dich angehört wie der Pate. Match of the Year, sag mal deins.
Von AEW?
Ja.
MJF gegen Bryan Danielson.
Ich wusste es.
Ganz einfach, da muss ich auch gar nicht lang überlegen. Ich habe ja auch mir überlegt gehabt, was werde ich mit euch besprechen und solche Sachen. Aber zum Beispiel solche Punkte sind auch was Schönes, was wir dann vielleicht auch in die nächste Abstimmung dann fürs nächste Jahr mit reinpacken können. Ein Match of the Year, Event of the Year, Storyline, Überraschung, keine Ahnung was. Kann man ja alles machen. Das wäre jetzt sozusagen erstmal der Probelauf. Wir haben gemerkt, bei euch kommt das gut an. Und das werden wir dann garantiert auch im kommenden Jahr wieder fortsetzen. Und ja, das ist was Gutes, deswegen freuen wir uns da schon auf die Year-End Awards 2024 und ich mache dann jetzt an der Stelle hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss!
Tschüss. Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.